Ich habe mir gedacht, eigentlich bei den Liedern, da müssten wir eigentlich aufstehen. Also, ich bin jetzt nicht der Chef, ne? Sorry, das darf ich gar nicht sagen. Aber ich dachte, es ist so gewaltig und es ist so gut. Und vielleicht fehlt uns das manchmal ein bisschen, dieses Aufstehen und auch Durchatmen. Und aufstehen, durchatmen und ihm entgegengehen, der uns entgegengekommen ist, Jesus. Liebe ohne Ende. Ist es so, dieses ganze Thema, das da steht. Und es ist ja oft so in unserem Leben, und ich finde mich ja da wieder auch in diesen Anspielen. Wahrscheinlich findet sich fast jeder wieder in so einem Anspiel. Ich liebe dich, weil. Und das ist das Interessante daran an dieser Sache. Deswegen ist es ja auch so, ich bin ganz offen, deswegen kommen Menschen auch gern nach Deutschland, weil. Weil. Weil Deutschland schön ist, weil Deutschland was zu bieten hat, was andere Länder nicht zu bieten haben, weil. Und das ist diese Sache, deswegen mag ich das. Heute war ich noch kurz auf der Autobahntoilette und dann stand so ein Schrift auf der Toilette, ja, Deutschland hat die dreckigsten Toiletten. Ich dachte, ja klasse, ey, muss man woanders hingehen. Hätte ich drunter schreiben wollen, kein Stift dabei gehabt. Aber interessant, was uns dann plötzlich alles so auffällt. Und in diesen vielen Jahren, in denen ich unterwegs sein darf mit Jesus, habe ich viele verschiedenste Menschen getroffen. Für viele verschiedenste Menschen, die auch in Deutschland, nach Deutschland kamen, aus schwierigen Situationen. Und dann plötzlich das Mosern begonnen haben. Wisst ihr, das Mosern über Deutschland. Und ich treffe auch viele Deutsche, die mosern über Deutschland. Und ich denke, Mensch Leute, dann geh doch irgendwo anders hin, wo ihr denkt, da ist es 10.000 Mal besser. Und Deutschland ist ein Land, das geprägt wurde wirklich, und das ist meine tiefste Überzeugung, geprägt wurde von Menschen, die so bewegt waren von der Liebe Gottes. Das ist der einzige Grund, warum wir wirklich Sozialhilfe haben. Das ist der einzige Grund, warum wir Diakonie haben in Deutschland. In einer Art und Weise, wie es viele andere Länder überhaupt nicht kennen. Das ist der einzige Grund, warum sich Menschen wirklich noch sicher fühlen können in unserem Land. Weil dieses Land auch nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde von Menschen, die einen lebendigen Gott kannten und geliebt wussten sich von diesem lebendigen Gott. Das ist der Grund, warum Deutschland so stabil ist, und es ist der Grund, warum Deutschland seine Stabilität verliert. Interessant ist, dass Aristoteles mal sagte, dass Toleranz, das ist die letzte Toleranz. Das ist so die letzte Moral noch einer untergehenden Gesellschaft, wo man sich nur noch ein bisschen dran festhalten kann. Und es ist schade, wenn wir das sehen. Auch in unserem Land wird es kalt. Auch in unserem Land sterben Menschen ganz allein. Auch in unserem Land gehen Familien einfach kaputt, die nie kaputt gehen wollten. Auch in unserem Land stehen Menschen einfach dann irgendwann auf der Straße und keiner fragt, was wirst du machen? Was wirst du mit deiner Familie machen? Niemand. Und so ist es in unserem Land auch, dass wir das merken, wie das wird, wenn plötzlich diese Grundwerte schwinden. Und das ist meine tiefste Überzeugung, und es ist nicht nur meine Überzeugung, das ist die Überzeugung von Historikern, die sich Gedanken über Deutschland gemacht haben, dass Deutschland deswegen so ein starkes Land ist, weil lebendige Christen in diesem Land leben, immer noch leben. Und weil wir immer noch frei sind. Von dieser Liebe Gottes, von dieser uneingeschränkten Liebe Gottes reden dürfen. Und weil dieses Land eben ein Land ist, das gewollt oder ungewollt diese uneingeschränkte Liebe Gottes einfach gibt in diese Welt hinein. Und das ist eine Wahrheit. Und mir tut es immer leid, dass so die schlechten Nachrichten, die kommen immer groß in den Zeitungen an. Bad news are good news. Da lässt sich jedes Schmierblatt verkaufen. Aber gute Nachrichten lassen sich schlecht verkaufen. Aber das ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, dass es einen Platz gibt wie diese Gemeinde in diesem Land. Es ist eine gute Nachricht, dass so mutmachende Lieder gesungen werden dürfen und auch gesungen werden aus ganzem Herzen und voller Freude und Überzeugung. Und es ist eine gute Nachricht, dass sich Menschen einladen lassen an so einem Platz und die unter Umständen noch gar nichts anfangen können mit dem, und sich fragen, von was reden die nur? Aber es ist eine gute Nachricht, dass sie heute Morgen hier sind, weil das das Zeugnis ist in sich selbst, dass der lebendige Gott sie will. Ist das wirklich so? Weil sie will. Warum? Aus Liebe. Nicht, weil ich irgendwas zu bringen hätte. Das ist warum, dass so fragen Menschen oft auch nach einem lebendigen Gott, ja, was gibt er mir? Und wenn er mir was gibt, dann könnte ich mir es mal überlegen. Wenn er mir nichts gibt, schwierig. Also bloß so ein bisschen Tod am Kreuz und ewiges Leben. Aber wenn ich so eine Jobgarantie bekommen würde, ja, so eine Gesundheitsgarantie, so eine Glücklichsein-Garantie, so ein ewig jung bleiben Garantie, so wie ich. Aber ja, wenn ich das bekommen würde, dann könnte ich mir es schon mal überlegen. Und es zeugt dann schon mal was auch von einem Herzen, das noch nicht bereit ist für Liebe. Weil die Liebe, von der die Bibel spricht, die gibt einfach. Die fragt überhaupt nicht, was er empfängt. Das ist tatsächlich so. Das ist Revolutionäre in der Liebe Jesu. Die gibt einfach. Die fragt nie nach, was empfange ich. Deswegen ist das Evangelium immer stark für diese Menschen und die Bibel spricht davon für die Zöllner und Sünder. Und Dietrich Bonhoeffer, ein großer Mann im Dritten Reich, nicht fürs Dritte Reich, sondern gegen das Dritte Reich im Widerstand der Kirche, der sagte einmal, als er in Paris war, in der Notre Dame, so in dieser großen Kirche, und da gibt es so einen Platz, gab es einen Platz, da waren viele Prostituierte und Zuhälter und trieben sich darum. Und er sah dann manche auch in dieser Kirche sitzen und dann sagte er, ich glaube, Gott kann sich eine Prostituierte und einen Zuhälter besser vorstellen in der Ewigkeit als einen eitlen Menschen. Natürlich nur ein Zuhälter und eine Prostituierte, die sagen, ich brauche Vergebung. Wo soll mein Leben nur noch hin? Ich benötige jemanden, der mich wirklich unendlich liebt. Und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, dass jemand wie mich noch geliebt, dass jemand wie ich noch geliebt werden kann. Und das ist unverständlich, das ist für mich immer selbst unbegreiflich, wie ich zum Glauben finden durfte an Jesus. Und ich verstehe Menschen, die mir sagen, ich kann das nicht glauben. Und die Tatsache ist, ich kann es auch nicht glauben. Aber ich darf es glauben. Und ich kann es gar nicht erklären, wie das kam, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe keine Rechenaufgabe gestellt und mir ist auch keine gestellt worden. Das war einfach so, dass ich sagen durfte, Jesus, wenn es alles stimmt, was die Bibel über dich sagt, und wenn es alles stimmt, was die Menschen über dich sagen, die ich getroffen habe, dann lebe ich verkehrt, weil dann bist du der einzig wahre Gott und ich lasse dich nicht Gott sein. Und dafür brauche ich Vergebung. Und als ich das sagte, hatte ich plötzlich Frieden in meinem Herzen. Frieden mit Gott. Und plötzlich hatte ich Frieden im Herzen meinen Kollegen gegenüber. Ich war damals noch Soldat gewesen. Und ich hatte plötzlich Frieden den Menschen gegenüber. So sehr, dass, das war an einem Sonntag, an einem Montagmorgen bin ich in die Kaserne gefahren und Kameraden trafen mich, als ich aus dem Auto ausstieg und die sagten, was ist denn mit dir los, du bist so anders. Und ich habe kein Buch noch gelesen in der Nacht von Sonntag auf Montag, wie missioniere ich meine Kameraden in der Kaserne. Es ist einfach die Wahrheit in Christus, es ist Leben in Jesus. Ist so anders. Das ist so anders, wir können uns das nicht vorstellen. So weit hat sich die Welt schon entfernt von dieser Liebe Gottes, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Wir können uns nicht vorstellen, dass Menschen, die voller Hass und voller Zorn sind, sich plötzlich vergeben. Plötzlich vergeben. Wir können uns das nicht vorstellen, dass Menschen, die blutigste Verfolgung erlitten haben, plötzlich für ihre Verfolger beten. Das geht ins normale Denken überhaupt nicht rein. In der westlichen Welt würden wir sagen, das ist Brainwashing. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, wir leisten keine Sozialhilfe. Ich habe eine Frau in Belgrad getroffen, die lebte auf einem Müllberg. Und auf diesem kleinen Müllberg in Belgrad gab es eine kleine Gemeinde, diesen Müllberg gibt es nicht mehr. Stara Zajmische hieß dieser Ort. Und da lebten viele Menschen drauf und viele davon hatten Krebs. Einfach durch die, das war extrem giftig und schmutzig. Und ich, wenn man dahin wollte, im Winter, wenn es nass war, dann sind manchmal, konnte man manchmal fast bis zu den Knien einsinken im Schlamm. Die Menschen haben sich natürlich dann geholfen und beholfen. Und dann gab es so eine kleine Hütte und da hat sich eine kleine christliche Gemeinde gegründet. Und nach außen hin, ihr Lieben, nichts Schönes, aber überhaupt nichts Schönes. Und ich sagte den Leuten, das ist eigentlich nicht, wozu der Mensch geschaffen wurde. Das ist hier die Hölle auf Erden. Und nach der Predigt ließ mich eine Frau zu sich kommen und die Frau ließ mir durch einen Übersetzer sagen, wir hier in Serbien benötigen nicht sauberes Wasser und wir benötigen auch keine besseren Lebensumstände. Wir benötigen ein verändertes Herz. Das hat mich so getroffen. Und es sagte mir eine Frau, die war voller Krebs, hat 4 Kinder hinterlassen, ihr Mann Alkoholiker, ihr kleine Hütte abgebrannt. Niemand kümmerte sich um sie. Die Frau hat was verstanden. Und das bedeutet es, wenn man überwältigt wird von dieser Liebe Christi. Wenn die verändert, das ist eine lebendige Hoffnung. Ich sage manchmal Menschen, wenn Menschen mir sagen, na, die Hoffnung stirbt zuletzt. Meine Hoffnung nicht. Meine Hoffnung war mal tot, aber die lebt. In alle Ewigkeit. Und es ist Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Von der spricht die Bibel. Von der sollten eigentlich alle Christen sprechen. Weil die verändert diese Hoffnung. Wenn sie mich trifft, mein Herz bewegt. Die verändert mein Denken, verändert mein Handeln, die verändert mein Reden. Die verändert meine Sicht von dieser Welt. Die verändert meine Schau von den Werten des Lebens. Diese Hoffnung der Herrlichkeit in Jesus, die öffnet mir plötzlich die Augen für den Wert des Lebens. Auch für den Wert des Lebens meines Nächsten. Dass er eben nicht wert ist, weil er hübsch ist, weil er toll kochen kann, Hemden bügeln, weil er Leistung erbringen kann, sondern weil du bist. Weil du bist. Und das ist schon der Wert. Weil du geschaffen wurdest, weil da ein wunderbarer Plan dahinter steckt. Weil da jemand anders die Gründerurkunde, Geburtsurkunde über deinem Leben hat, als ich als Mensch. Und der jemand anderes ist größer, das ist der Schöpfergott, der das Universum geschaffen hat. Und von dem, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, möchte ich uns einen kurzen Bericht vorlesen aus dem Neuen Testament. Und da geht es um diese Liebe ohne Ende. Liebe ohne Ende, die viele Menschen nicht verstehen. Die es verstehen wollen, wisst ihr, die es erdenken wollen. Diese Liebe kann man nicht erdenken. Diese Liebe kann man auch nicht studieren, anstudieren, irgendwo in Büchern. Diese Liebe kann man nur erfahren. Das ist eine Beziehung. Und dann, wenn ich diese Liebe erfahren habe, dann darf ich diese Liebe studieren, wie diese Liebe mein Leben verändert. Wie diese Liebe mir wirklich Hoffnung gibt. Halt. Richtung. Diese Liebe, die einen Namen hat. Jesus Christus, denn also hat Gott die Welt geliebt, nicht gehasst. Das machen wir Menschen. Aber die Bibel sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen dürfen, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Das ist die Liebe, hat den lebendigen Gott dazu getrieben, bewegt, Mensch zu werden. Und diese Liebe anzubieten, diese Versöhnung, diese Hoffnung, Menschen, die ihn immer wieder den Rücken zugekehrt haben. Es ist ja oft so in Ehen, ich habe ja auch viel mit Ehen zu tun, mit meiner eigenen und mit anderen. Ne? Und ich weiß, wie das ist, wenn man sich dann so fühlt, ich liebe dich, weil, und ich liebe dich, wenn. Und ich merke, das ist gar keine Liebe. Meine Frau hat mir auch schon gesagt, du liebst mich gar nicht. Du vergleichst mich nur. Und sie hat recht gehabt. Erst habe ich mich natürlich verteidigt. Nee, das ist ja nicht so und gar nicht. Und dann plötzlich stelle ich fest, nee, du hast ja recht. Ich vergleiche dich ja immer. Und wenn ich dich immer vergleiche, liebe ich dich gar nicht. Weil ich liebe dich ja dann nur, wenn du noch besser wirst. Wenn du noch. Und es ist nicht das Wesen des lebendigen Gottes. Sondern er bietet seine Liebe an, die verändert. Nicht bevor, dann erst müssen wir uns verändern, damit wir geliebt werden, sondern er gibt seine Liebe, die verändert. Es bat ihn aber ein Pharisäer, Jesus mit ihm zu essen, und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen von Salböl, und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte, fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere aber 50 Denare. Also Jesus spricht von zwei Schuldnern. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welche von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Und wir wissen alle gleich sofort die Antwort, wie der Simon. Ich vermute, der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Und er lenkt den Blick nochmal auf diese Frau. Siehst du diese Frau, Simon? Hast du über ihr Leben nachgedacht? Hast du über die Handlung nachgedacht, diese Frau? Nicht nur über ihren Hintergrund, wo sie herkommt, sondern über diese Handlung jetzt. Und hast du jemals über die Handlung, den Hintergrund dieser Handlung nachgedacht, die sie an mir vollzogen hat? Ich bin in dein Haus gekommen, Simon, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Ja, du wolltest erstmal die Sachen klar machen. Du wolltest erstmal was von mir haben, du wolltest erstmal mit mir hinsetzen, mit mir erstmal ein bisschen diskutieren. Vielleicht auch erstmal das tolle Essen auffahren, mal zeigen, was du alles zu bieten hast, Simon. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Simon, du hast mir noch nicht einmal die niedrigste Ehre, die simpelste Ehre, die gewöhnlichste Ehre, die es im Orient gibt, erwiesen. Du hättest mir eigentlich Wasser bringen müssen für die Füße. Aber du warst schon so im Kopf, naja, wie würde er denken, der Jesus, und mit dem muss ich jetzt ein bisschen diskutieren und alle Wahrheiten aus den rausziehen. Aber die Frau hat was verstanden. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Was für ein Bild. Gesundheit. Was für ein Bild. Das machen nicht viele. Das waren nicht viele im Volk Israel, die Jesus die Füße einfach so geküsst haben. Was für ein Bild. Ich treffe heute Männer, auch in Serbien, die lassen sich die Hände küssen. Ich treffe Männer in Deutschland, die lassen sich die Hände küssen. Und deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Ihr sind die Sünden nicht vergeben worden, weil sie viel Liebe erwiesen hat, sondern weil ihr viel Liebe widerfahren ist. Deswegen hat sie so gehandelt. Das ist das Geheimnis wiederum. Höchstwahrscheinlich hat Jesus nie ein Gespräch mit dieser Frau gehabt. Höchstwahrscheinlich hat Jesus nie zu ihr gesagt, tu Buße. Aber höchstwahrscheinlich hat diese Frau viel von Jesus gehört. Und allerhöchstwahrscheinlich nach hat die Frau auch wahrscheinlich auf den Straßen Jesus auch mal gesehen. Und was wir hundertprozentig wissen ist, sie war im Herzen so berührt von dem, der so anders ist. Der so anders ist. Von dem, der der Einzige ist, der mein bisschen Leben verändern kann. Von dem, der so anders ist, der Einzige ist, der sich meines Schmutzes annehmen kann, der oft so tief im Herzen sitzt. Von dem, der so anders ist, der Liebe gibt, die ich gar nicht kenne, weil ich immer nur vergleiche. Aber er vergleicht mich mit niemandem anderen. Für ihn scheine ich nur da zu sein. Nur ich, nur ich, nur ich. Bei ihm scheint es wahr zu werden, was ich mal hörte von den Alten. Ich habe dich je und je geliebt, deswegen habe ich dich zu mir gezogen. Und es bewegt mich so. Wem aber wenig vergeben ist, wird der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Und da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Nicht, weil du mir die Füße nass gemacht hast und geküsst hast und gemacht und getan. Ja, weil du es dich so doll benommen hast. Dein Glaube, dieses Vertrauen, dass da jemand vor dir ist, der Einzige ist, der dein Herz wirklich verändern kann. Der Einzige ist, der dir wirklich Zukunft geben kann. Der Einzige ist, der deine Sünden vergeben kann. Die du nicht abarbeiten musst, sondern der ist, der deine Sünde abgearbeitet hat. Und es ist ja so ein Bild schon, es waren viele Menschen im Neuen Testament, die Jesus begegnet sind, die haben schon was geahnt von diesen Wesen, das viele gar nicht verstanden haben, obwohl sie das Alte Testament in- und auswendig konnten. Die waren so bewegt von einer Wahrheit, die wie später mal der Apostel Paulus schreiben wird und sagt, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Er sagt, als wir noch unfähig waren, den Willen Gottes zu tun, noch zu erkennen. Also als wir noch gar nicht auf den Wegen Gottes waren, sondern auf unseren eigenen Wegen und das uns deswegen auch unseren eigenen Gott zusammengebastelt haben, wie der sein müsste, hat er uns schon geliebt und hat sein Leben für Gottlose gegeben. So hat es Wort oft. Aber es ist die Wahrheit, die los sind vom Schöpfer Gott. Deswegen suchst du nach dieser Liebe, deswegen suchst du nach dieser Annahme, weil du los bist von dem, der dir das einzig und allein bieten kann, diese Liebe und diese Annahme. Deswegen versuchst du deine Schuld irgendwie abzuarbeiten und zu begleichen, weil du los bist von diesem Gott, der deine Schuld bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Liebe ohne Ende hat einen zerschundenen Körper und durchbohrte Hände. Liebe ohne Ende hat einen zerschundenen Körper und durchbohrte Hände. Jesus ist geschlagen worden, ausgepeitscht worden. Ihn haben sie verspottet, ihn haben sie eine Dornenkrone aufgesetzt. Und das Blut rann von seinem Haupt. Der Rücken war aufgeschlitzt von den Peitschenhieben der Soldaten. Und er wurde ans Kreuz geschlagen. Und es war ein elender Tod am Kreuz. Ein elender Tod. Liebe ohne Ende hat einen zerschundenen Körper und durchbohrte Hände. Und er ist verspottet worden. Und hat all diesen Spott ertragen, um diese unendliche Liebe des Schöpfergottes dieser Welt zu offenbaren. Menschen, die nach dieser Liebe lechzen. die nach Aufmerksamkeit schreien. Und es ist nichts anderes, und wie manche mögen denken, das ist übertrieben, aber es ist nicht übertrieben. Nichts anderes geschieht mit den jungen Menschen, die der IS nachrennen, die schreien nach Aufmerksamkeit. Wert, Identität. Und dafür sterbe ich sogar. Das ist ein typisches Zeugnis von Gottlosigkeit, weil du deinen Wert und deine Identität gar nicht kennst. Deswegen machst du irgendwelche obskuren Dinge in dieser Welt, die brauchst du gar nicht. Wenn du deinen Schöpfer Gott kennen würdest und seine Liebe erkennen würdest in deinem Schöpfer Gott. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, niemand wollte ihn wirklich haben. Und keine Pracht, wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Warum auch? Weil sein Gesicht zerschlagen war, die Dornenkrone aufgesetzt, der Rücken zerschlitzt war von diesen Peitschenhieben. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen. Und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht, und wir achten diesen Jesus Christus bis heute nicht. Was soll das? Und ein Mensch, der diese Liebe Jesu plötzlich erfahren hat, der weiß, was das sollte. Für dich, für dich, für dich. Ich will dir Hoffnung geben, die über den Tod hinausgeht. Zukunft, die über den Tod hinausgeht. Es ist nicht die Zukunft, irgendwo in irgendeinem tollen Land zu sein. Das ist nicht die Zukunft. Dieses Leben dauert nur höchstens 80 Jahre, für manche 100 Jahre. Aber das war es dann auch. Wie schnell ist es vorbei? Wie schnell? Was kommt dann? Und wie viele bleiben zurück enttäuscht? War das jetzt alles gewesen? Und wenn ich Jesus Christus im Herzen tragen darf, weiß ich, nee, das war nicht alles. Das war nur der Vorspann. Das Leben hat begonnen in Christus. Ich habe den gefunden, der mir sagt, sorg dich nicht. Ich sorge mich um dich. Ich sorge mich wirklich um dich. Ich sorge mich wirklich um dich. Ja, wie soll denn das aussehen? Das überlass mal meine Sorge sein. Weil der Gott, der Millionen von Menschen im Alten Testament in der Wüste Essen bereitet hat und der für 5000 Menschen sorgte und für 4000 Menschen sorgte in Jesus Christus, der wird doch wohl auch die Kraft haben, dir was zu bereiten. Der Gott, der den Tod überwunden hat, der nicht im Tod geblieben ist, also der mit dem größten Problem der Menschheit fertig geworden ist, mit Sünde und mit Tod, der würde ja auch mit meinen Sorgen noch fertig werden. Aber überlass mir deine Sorgen, aber dazu musst du mir dein Herz überlassen. Dazu musst du es zulassen, zu mir zu kommen wie diese Frau. Und auf meine zerschundenen Hände und auf meinen zerschundenen Körper schauen. Und dem Blut, das daran vertrauen, das für dich vergossen wurde. Die Liebe ohne Ende setzt dem Zorn und Tod ein Ende. Weil Gott uns durch Jesus vom ewigen Zorn errettet hat. Und er macht aus zornigen Menschen liebende Menschen. Hasserfüllten Menschen, vergebungsbereite Menschen. Und diese Liebe ohne Ende, die macht aus geballten Fäusten Hände, die sie öffnen und gerne geben. Die das gar nicht begreifen. Wie kann ein Mensch wie ich, der sonst immer nur geballte Hände hatte, plötzlich gerne geben? Weil dein Herz verändert wurde. Durch die Liebe ohne Ende, die Zorn und Tod ein Ende setzt. Und diese Liebe ohne Ende schafft die große Lebenswende. Wie schafft es, dass so ein Mensch wie diese Frau kommt zu Jesus und sagt, ich bin nichts wert. Und Menschen sahen ihr Leben und sagten, die ist doch gar nichts wert. Und ich glaube hundertprozentig, als die Frau wegging von Jesus, war sie verändert. Es war eine Frau, die sich nicht mit den Schmutz hingegeben hat. Die musste keine Bücher lesen, wie lebe ich jetzt mein Leben. Die Liebe Jesu hat sie verändert, garantiert, hundertprozentig. Davon ist die Bibel voll und davon ist die Welt heute voll, voller Menschen, die durch diese Liebe Jesu Stück für Stück, Schritt für Schritt verändert werden. Nicht immer so, aber da beginnt was, da kommt eine Saat ins Herz und diese Saat geht auf und die bringt Frucht. Die Saat der Liebe Gottes in Jesus. Und die bringt Frucht in dem Leben derer, die diese Saat ins Herzen gesät bekommen haben durch den Glauben an Jesus. Also diese Liebe ohne Ende hat zerschundenen Körper und durchbohrte Hände. So ist Jesus Christus, diese Liebe ohne Ende. Ich liebe dich, ich habe dich je und je und je geliebt. Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Wie wir Menschen, der hat es verdient. Also wenn es einer verdient hat, dann der. Nee, er hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Ich will, dass du lebst. Aber du wirst erst leben, wenn du meine Liebe verstehst. Du wirst erst leben, wenn du den Gott des Lebens dein Herz überlässt. Und diese Liebe ohne Ende setzt dem Zorn und Tod ein Ende. Dem Zorn Gottes und dem Zorn unter Menschen und dem Tod. Weil ich lebe, wirst du auch leben auf Ewigkeit. Und diese Liebe ohne Ende schafft die große Lebenswende. Schafft die große Lebenswende. Macht aus Menschen, die nie Leben wert geachtet haben. Menschen, die plötzlich Leben lieben. Das ist der einzige Grund, warum wir diesen Weg gehen. Das ist der einzige Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Weil dieser Gott, der diese Liebe ohne Ende ist, uns beschenken will. Mit dieser Liebe ohne Ende. Aber er sagt eben, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die über ihn nachdenken, auf dass alle, die über ihn diskutieren, auf dass alle, die hundertprozentige Gewissheit suchen irgendwo, nee, auf dass alle, die ihm glauben, die ihm vertrauen, ewiges Leben haben, denen, die an seinen Namen glauben und nicht in die Verdammnis gehen. Und deswegen sagt Jesus, ich möchte eigentlich nichts von dir als nur dein Herz. Ich brauche nicht deine klugen Gedanken, dein besseres Leben. Überlass mir dein Herz. Und so kann das aussehen. Mit dem will ich schließen. So kann es aussehen, dass ich einfach nach Hause gehe und sage, Herr Jesus, ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich stimmt. Aber wenn es stimmt, dann mach mir die Augen auf und lass mich das glauben. Herr Jesus, ich habe immer so getan, als ob. Deswegen ist mein Herz kalt. Und heute an dem Tag willst du, dass was anders wird. Und ich will es gerne zulassen, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und Veränderung schenkst. Herr Jesus, ich glaube an irgendwas. Hilf meinen Unglauben, dass ich an dich glauben darf. Dass ich an dich glauben darf. Das können wir nicht machen, aber wir dürfen es uns schenken lassen. Weil es kann nur der lebendige Gott machen und nur das, was er macht, das können wir uns schenken lassen. Und dann dürfen wir als veränderte Menschen in dieser Welt leben. Verändert durch die Liebe Gottes. Stück für Stück, sukzessive. Und mehr nimmt diese Hoffnung Raum in uns. Und ich möchte gerne zum Schluss ein Gebet sprechen und alle dazu einladen, aufzustehen. Ich möchte, bevor ich dieses Gebet spreche, uns alle dazu einladen, wirklich in unser Herz reinzuhören. Was glaube ich wirklich? Wo ziehe ich wirklich meinen Wert her? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und wenn ich merke, da klopft dieser lebendige Gott an und sagen, Jesus, kehr ein, mach Leben anders. Und ich will gerne im Anschluss hier vorne sein und ich möchte gerne mit Menschen ins Gespräch kommen. Ja, Leute, die sagen, da will ich nochmal drüber sprechen. Oder will ich einfach für mich beten lassen. Ich will diese Hoffnung haben. Wollen wir still werden in uns, einfach mal ins Herz hören. Und ich will diese Stille mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du, der lebendige Gott, dich aufgemacht hast in diese Welt und eine Welt, die dir, den lebendigen Gott, den Rücken zugekehrt hast, den Rücken hingehalten hast, um deinen Rücken zu schinden zu lassen, deine Hände durchbohren zu lassen durch die Nägel am Kreuz von Golgatha, dass du dein Blut vergossen hast für die Schuld der ganzen Welt, um diese unendliche Liebe des lebendigen Gottes zu offenbaren. Dass du für uns Menschen gestorben warst, als wir noch gar nicht fähig waren, dir überhaupt zu glauben, irgendwas zu tun, das Gott gefällig wäre. Und dass du es bist, der uns zieht, wie diese Frau gezogen wurde, die es bestimmt auch gar nicht verstand, aber sie musste kommen zu dir und wurde verändert durch deine Liebe, die sich dann letztendlich so geoffenbart hat an deinem Kreuz, an deinem Tod am Kreuz von Golgatha. Diese Liebe, die dich dazu getrieben hat, dir die Dornenkrone aufsetzen zu lassen, die Hände durchbohren zu lassen, deinen Rücken zerfetzen zu lassen, dein Blut zu vergießen, um ein paar Menschen zu gewinnen, die es nicht verstehen wollen, und auch nicht erdenken wollen, sondern die sich diesen Glauben schenken lassen wollen. Dieser Glaube, der verändert. Der Glaube an den lebendigen Gott. Der Glaube an die Kraft deines Blutes, die alle Schuld wegwischt. Der Glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, der unsere Herzen, unser Denken verändert, unser Handeln verändert. Der aus uns das macht, wozu wir wirklich geschaffen wurden, Menschen. Menschen nach deinem Ebenbild. Um die Güte, die Freundlichkeit, die Herrlichkeit, die Heiligkeit des Vaters in dieser Welt zu leben. Dass die Welt erkenne, dass du wirklich lebendig bist. Und Herr, so wie wir das Lied gesungen haben, zieh mich zu dir, so möchten wir bekennen, wir können gar nicht kommen. Aber wir wollen bekennen, dass wir das wollen, dass du uns ziehst. Dass du uns ranziehst zu dir, die Augen aufmachst, das Herz aufschließt. Uns glauben lässt, dass du diese Liebe Gottes bist. Dass du der lebendige, auferstandene Gott selbst bist. Danke, dass du dich über die Person erbarmst heute Morgen, die mit so einem Herzen kommt. Mit dem Herzen von dem Mann, der in der Bibel sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Und du sprichst über diese Person ging gerechtfertigt nach Hause. Und ich danke dir, Herr, dass du das gerne heute auch bereitest an diesem Tag. Zieh uns alle hin zu dir, die, die wir schon lange mit dir leben, dass wir mehr an deinem Herzen dran sein dürfen, deine Gegenwart, Herr, geprägt werden von dir. Und diejenigen, die heute Morgen, die da sind und suchen und suchen und suchen, zieh sie hin zu dir. Lasse deine Liebe glauben und sehen, wie wunderbar du wirklich bist. Amen.